Ja, es geht ja um Turbulenzen und wer vor 3 Wochen diese Predigt mit das erste Mal gehört hat, man kann es ja im Internet nachhören, der kann mit den 3 Symbolen noch was anfangen, die uns in die Turbulenzen in diagnostischer Weise hineingeführt haben. Letzte Woche haben wir begonnen, die therapeutische Seite schon mal anzupacken, aber da war die Zeit zu kurz und von daher halte ich heute die gleiche Predigt wie beim letzten Mal, da musste ich jetzt einfach keine neue vorbereiten. So nicht schlecht, oder? Ja, mein Beruf ist super, oder? Nein, aber ich baue natürlich darauf auf, was beim letzten Mal auch Thema war und setze das heute noch ein Stück fort. Es sind Turbulenzen in unserer Welt. Wir haben das bisher primär von dem Punkt aus betrachtet, was an Wirtschaftskrisen und auch an Hungersnöten in einer Zeit und Welt sichtbar wird, die eigentlich genug hat. Verrückte Situation, in der wir uns befinden. Und als Christen leben wir ja in dieser Welt und dann nehmen wir auch jetzt heute nochmal Bezug zu dem, was denn in dieser Woche in dieser Welt weiter auch einen Blick auf unser Thema passiert. Und da haben wir von brutalen Straßenschlachten am 1. Mai in Hamburg, in Berlin gehört und von Festnahmen von Verletzten. Die Polizei meinte, dass sie auch Morde verhindert hätte durch ihr Einschreiten. Die Hamburger Polizei, die hat sich sehr schockiert gezeigt von der nackten Gewalt, die da sichtbar geworden ist. Leben der turbulenten Welt, wie uns hier von Spiegel Online das berichtet wird. Kleiner Szenenwechsel, es findet dieser Tage ja auch das Christiwelt statt mit 16.000 Dauerteilnehmern in Bremen und auch in der 30-jährigen Geschichte vom Christiwelt. Es ist das erste Mal zu richtig krassen Widerständen gekommen. Ich lese mal aus einem Bericht vor. Am 30. April hatte das antisexistische Bündnis No Christiwelt mit rund 450 Personen, hauptsächlich aus der homosexuellen und linken Szene, am Rande der offiziellen Eröffnungsveranstaltung demonstriert. Rund 100 Autonome durchbrachen die Absperrung, einige warfen Feuerwerkskörper. Da die Polizei nicht sofort vor Ort war, bildeten Teilnehmer des Christiwelts zusammen mit Ordnern und freiwilligen Helfern eine Mauer, um die Demonstranten daran zu hindern, die Eröffnungsveranstaltung zu stören. Es ist erstaunlich, dass 16-Jährige nicht vor Angst weggelaufen sind, sondern sich gemeinsam mit den Ordnern gegen die gewalttätigen Randalierer gestellt haben, sagte der Kabarettist und Evangelist Thorsten Hebel aus Berlin am 1. Mai vor rund 6.000 Teilnehmern des Jesus-Bewegt-Festivals. Das ist gelebtes Christentum. Der Vorsitzende des Jugendkongresses, Dr. Roland Werner, rief die Teilnehmer des Festivals dazu auf, sich mit Jesus für eine gerechtere und hellere Welt einzusetzen. Um in ihr etwas zu bewegen, muss man aber von Jesus bewegt sein. Die Krawalle ging weiter, man hat die Internetseite gehackt. Ab und zu, wenn man auf die Internetseite gegangen ist, da stand nur noch drauf, diese Seite ist gehackt oder irgendwelche antichristlichen Parolen waren darauf zu lesen. Wir leben in einer Welt, die wird turbulenter, nicht nur äußerlich, nicht nur von der Finanzseite, nicht nur von der Hungerseite. Auch inhaltlich ist ein Kampf entbrannt. Und wenn man so diese Kritik am Christiwelt, ich finde die so interessant, das sagen die Gegner, die Christen sind intolerant, sie sollen damit aufhören, so Positionen zu beziehen, weil die intolerant wären. Und ihr Verhalten, ihre Reaktion ist ja sogar gewaltfördernd und gewaltträchtig. Ist ja spannend, wie die Dinge zusammenlaufen. Wir leben in einer turbulenten Welt. Und wer es noch nicht gemerkt hat, der braucht nur die Tageszeitung aufzuschlagen. Unsere Welt ist ja einerseits wunderbar, faszinierend, beeindruckend. Wer den Film Unsere Erde gesehen hat, hat sie in ihrer Schönheit gesehen. Leben könnte so fantastisch, begeisternd, bewegend sein. Und gleichzeitig leben wir auf einem Planeten, in dem Gewalt, Ungerechtigkeit, Lieblosigkeit, Gier genauso Teil unseres Lebens sind. Und mittendrin stehen die Nachfolger von Jesus Christus. Roland Werner sagt, man muss von Jesus bewegt sein, um diese Welt bewegen zu können. Wie haben denn Christen Positionen in all diesen Turbulenzen zu beziehen? Wie stehen wir denn dazu? Einige von uns sind ja auch auf dem Christiwelt, werden heute Nacht wieder zurückkommen. Im CVM haben wir das zusammen umgesetzt, diese Reise. Ich bin ganz gespannt auf die Berichte unserer jungen Leute. Hier und da schon mit Arno gesprochen, meinem Sohn, der auch mit dabei ist und sagte, na, das war schon ziemlich heftig, was da zum Teil abging in den Straßenbahnen. Jawohl, unseren Glauben zu leben fordert uns heraus und fordert uns zu richtig klaren Positionen heraus. Vor 3 Wochen haben wir damit begonnen zu fragen, woher kommen denn diese Turbulenzen? Natürlich gibt es nicht nur eine Antwort auf die Vielfalt dieser Turbulenzen, aber eine Wurzel, aus der sehr viel entsteht und entspringt, ist die ganze Frage nach Geld und nach gerechter Verteilung des Besitzes. Und da denke ich, ist ein ganz, ganz großer Teil von Unruhen, von Ungerechtigkeit, auch bis hin in die Ideologien, linke oder rechte Ideologie, wird ja befeuert durch die Ungerechtigkeit, auch wirtschaftliche Ungerechtigkeit unserer Welt. Und seit dem 11. September sind viele Menschen auf unserem Planeten dabei, sich ins Private zurückzuziehen. Und Studien haben herausgefunden, dass auch viele Christen sich ins Private zurückziehen, weil sie sich diese Randale, diese Schwierigkeiten, diese Probleme nicht zumuten wollen. Sondern viele haben die Perspektive, Hauptsache mir geht's gut, Hauptsache meiner kleinen Welt, meiner Familie, unserer kleinen, süßen VM-Gemeinde hier in der Ulmer Straße, Hauptsache wir können beruhigt und unbehelligt unser Leben führen. Ein Wunsch, der natürlich verständlich ist, aber für den es keine dauerhafte Verheißung gibt. Jesus Christus hat schon richtig Druck gekriegt, als er über diesen Planeten gegangen ist und er sagt, der Jünger ist nicht größer wie der Meister. Leute, wir stehen vor taffen Zeiten. Und um diese taffe Zeit richtig durchleben zu können, brauchen wir klare Positionen. Und ohne klare Positionen werden wir diese turbulenten Zeiten nicht bestehen können. Und wenn ein Punkt der Punkt ist, dass das Geld und Besitz Menschen verformt und sie zu einem Verhalten bringt, das absolut verwerflich ist im Sinne auch des Menschseins, auch im Sinne des Humanismus, dann müssen wir fragen, was ist unsere Position, die wir dagegen setzen können? Und wer die Diagnose der Bibel zum Thema Geld, Besitz mit dem Virus Habsucht genau hören will oder nochmal sich erinnern will, der kann ja die erste Predigt runterladen aus unserem Internetbereich. Da habe ich das erklärt. Heute geht's um die Frage der Therapie. 2. Schritt in Richtung jetzt Therapie. Wir haben 3 Therapieschritte beim letzten Mal angekündigt. Wir haben nur die ersten 2 kurz, also den ersten ausführlich, den 2. kurz gestreift. Ich werde heute den 1. noch mal kurz streifen und den 2. und 3. ausführlicher darlegen. Menschen, die mit Geld und Besitz in Kontakt kommen, haben ja die Hoffnung, dass ihnen dieses Geld und dieser Besitz 3 Dinge vor allen Dingen schenkt. 3 Dinge. Glück, Zufriedenheit und Sicherheit. Im Schwäbischen ist es dann genau andersrum. Schwaben und Deutsche, wir Schwaben nicht nur alleine, man stilisiert es manchmal so, aber das, glaube ich, bewegt uns als deutsche Nation insgesamt. Wir wollen Sicherheit, wollen uns absichern, wollen einen sicheren Lebensabend haben. Und für diese Absicherung investieren wir sehr viel, oder? Aber ich meine, das hat einen hohen Wert. Und wir haben gesagt, es macht Spaß, dann auf so seinen Kontoauszug zu gucken und zu sehen, wie da die Summe wächst, zu wissen, dass man seine Wohnsituation gut geklärt hat. Und es macht schon Spaß, wenn man weiß, ich habe einen abgesicherten Lebenshintergrund. Man denkt, Besitz, Geld, Vermögen, die berufliche Position, die Stellung, die man erreicht hat, würde einem Sicherheit geben. Und dann strebt man Geld an und Besitz an, weil man hofft, Glück dadurch zu erfahren. In unserer Gesellschaft existiert die Idee, wenn ich nur genug Geld habe, bin ich glücklich. Zwar ist die Idee schon allein durch unsere Hollywood-Stars 1000-fach widerlegt, aber trotzdem behält sich dieser Mythos hartnäckig. Warum auch immer. Wenn ich Geld habe, bin ich glücklich. Und dann gibt's noch diese völlig verrückte Idee, man meint, wenn man Geld hätte, wäre man zufrieden. Wenn man Geld hätte, wäre man zufrieden. Und dann haben wir gesagt, es ist genau natürlich andersrum. Es ist wie wenn man Salzwasser trinkt. So hat Schopenhauer gesagt, man trinkt von diesem Salzwasser und wird immer durstiger. Geld wird einen nie zufrieden machen. Das ist eine der großen Lügen der Menschheit. Je mehr man hat, je mehr man will, sagte mal jemand. Welches Gegenmittel schlägt Jesus uns vor? Jesus sagt, den Reichen dieser Welt, haben wir beim letzten Mal gesagt, wer ist denn eigentlich reich? Und festgestellt, dass die meisten von uns zu den Reichen, zu den reichsten 4% dieser Erde gehören. Die meisten von uns gehören zu den reichsten 4%. Das heißt, 96% der Menschheit ist ärmer wie wir. Und die Glücklichsten, das hat ja unseren Griechen so gefreut, die glücklichsten Menschen in Europa nach Umfragen, die leben ja in Griechenland, das sind griechische Bergbauern. Nicht viele haben, die haben ihre Ziege vor der Hütte stehen und haben ein sehr überschaubares Leben. Aber vom persönlich empfundenen Glück sind es die griechischen Bergbauern und eben nicht der Investmentbanker, der jedes Jahr weiß ich wie viele Millionen auf sein Bankkonto noch auffüllen kann. Ganz interessant. Man wird nie zufrieden werden. Und die Reichen dieser Welt, die spricht Jesus an. Und er sagt, Leute, passt auf, dass ihr nicht von Habsucht befallen werdet. Das verformt, das verändert euer Herz, das schädigt euch. Und dann haben wir entdeckt, dass man nicht nur reich im Sinne dieser Welt sein muss, um mit Habsucht in Berührung zu kommen, sondern Habsucht ist eine Frage der Beziehung zu meinem Vermögen. Ich kann viel Vermögen haben und nicht habsüchtig in meinem Herzen werden. Und ich kann wenig Geld besitzen und sehr habsüchtig denken und mich verhalten, weil Habsucht vor allen Dingen ein Beziehungsbegriff ist und weniger ein Mengenbegriff. Und jetzt kommen wir in die Therapieschritte, die Gott uns stellt. Und den ersten, den wir dann betrachtet haben, da war die Frage, wem vertraue ich? Wem vertraue ich? Die erste Frage ist also eine Vertrauensfrage, Gott oder dem Mammon. Jesus bringt es sehr kräftig auf den Punkt und sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Er führt hier einen Begriff ein, wir haben beim letzten Mal schon erläutert. Mammon bedeutet vom Ursprung her das, worauf man vertraut. Und im Laufe der Geschichte hat sich das Ganze Richtung Besitz verlagert, Besitz und Geld. Wenn Jesus vom Mammon redet, dann meint er Besitz und Geld. Man kann nicht Gott vertrauen und dem Besitz vertrauen. Es gibt ja eine sehr fromme Variante, mit Besitz umzugehen. Man macht Gott zum Gehilfen des Mammon. Kennt ihr das? Wie macht man das? Zum Beispiel durch ein Gebet. Man sagt, oh Herr, segne mein Vermögen. Schenk, dass es wächst. Herr, segne mich an meinem Arbeitsplatz. Gib, dass diese Lohnerhöhung durchgeht. Herr, ich bitte dich, dass ich die Wohnung richtig teuer vermieten kann. Schenk mir den richtigen Mieter. Und wenn das Verhältnis, das Herzensverhältnis, ein Beziehungsverhältnis zu Mammon geworden ist, ich liebe Mammon, und dann benutze ich als frommer Mensch Gott. Das ist eine völlig perverse Kiste eigentlich, so ausgehend von diesem Satz. Ne? Ich liebe das Mammon und ich benutze Gott, dass er meine erste Liebe fördert und entwickelt. Beim Christen soll es eigentlich anders sein. Er liebt Gott und er benutzt das Mammon. Ha, er benutzt das Mammon. Ach, da könnte man jetzt eine Predigt halten über Gutes tun und was wir in dieser Welt, was wir wenige in dieser Welt, in dieser Stadt bewegen könnten. Für Kinder, für Arme, für Randgruppen, für Einsame, für alleinerziehende Mütter, wenn wir unser Mammon benutzen aus Liebe zu Gott. Was für ein Werkzeug gibt Gott uns in die Hand. Aber das nur nebenbei ist leider nicht, hätte dritter Teil werden sollen, muss irgendwann anders leider kommen. Jesus sagt, du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon ist ein Herr. Jesus sagt, Mammon ist ein Herr. Du dienst ihm. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Mammon ist ein Herr. Mancher denkt ja, der Gegenspieler zu Gott wäre der Teufel, haben wir gesagt. Das ist der mit den Hörnchen und dem Dreizack und dem Schwefelgeruch, den er verbreitet. Aber eigenartigerweise begegnet der Teufel der Menschheit nicht auf diese Art. Er begegnet ihr primär durch das Mammon. Jesus konzentriert und spitzt es zu auf den Punkt Mammon. Das, was du besitzt, was du verdienst, was du hast, deine berufliche Stellung, dein Vermögen, dein Bankkonto. Jesus sagt, im Konflikt mit dem lebendigen Gott steht nicht der Typ mit dem Dreizack. Im Konflikt mit dem lebendigen Gott steht deine Beziehung zu deinem Vermögen. Das ist der eigentliche Konfliktpunkt zwischen Gott und zu Gott hin. Entweder dienst du Gott oder du dienst diesem Mammon. Und wenn ich anfange, diesem Mammon zu dienen, kommt dieser Virus Habsucht. Ich kann von ihm total angesteckt werden und er kann mein ganzes Herz einnehmen Und am Ende zerstört er mein Leben, wie wir in der ersten Predigt gesagt haben. Die Frage, die Jesus hier stellt, und wie gesagt, wir gehen ja relativ schnell durch den Punkt, die Frage, die Jesus hier stellt, ist eine Glaubensfrage. Oder wie er es hier sagt, eine Vertrauensfrage. Wem vertraust du für dein Leben? Wem vertraust du für dein Glück, für deine Sicherheit, für deine Zufriedenheit? Wem vertraust du? Vertraust du deiner Intelligenz, deiner beruflichen Position, deinem Einkommen, deinem Erbe, deinem Besitz? Oder vertraust du Gott? Am Ende ist es eine Glaubensfrage. Man will uns ja weismachen und sagen, der Glaube ist überholt. Voltaire hatte ja vor über 160, 180 Jahren gesagt, in Genf lebte er damals, sagte, in 100 Jahren wird niemand mehr vom Christentum reden. Die Glaubensthematik war damals in der Zeit der Aufklärung ja auch in dieser Bugwelle, der Glaube wird irgendwann völlig, völlig uninteressant sein. In 100 Jahren hat Voltaire, dieser Philosoph, gesagt. Interessant ist, in seinem Haus ist dann der Sitz der Genfer Bibeldruckerei mittlerweile. Voltaire ist schon lange nicht mehr, aber in seinem Haus wird die Genfer Bibel verlegt. So humorvoll geht manchmal Gottes Thema an. Und auch hier spüren wir, es ist eine Glaubensfrage und Glaube ist hochaktuell. Denn fast alle Menschen auf dieser Erde glauben an die Macht des Geldes. Glauben an die Macht des Besitzes. Glauben, dass dieser Besitz und dieses Geld ihnen Heil bringt. Jesus sagt, erster Therapieschritt, kläre, wem du vertraust. Kläre, wem du vertraust. Und beim letzten Mal habe ich gesagt, an der Stelle neigen wir Christen direkt einzusteigen und sagen, natürlich vertraue ich Gott. Ich meine, ich bin Christ, ich folge ihm nach. Natürlich vertraue ich Gott. Lothar, wie kannst du es nur wagen? Das ist ja eine Unverschämtheit, was du als Pastor hier dieser wohlerzogenen, altehrwürdigen Esslinger Volksmissionsgemeinde so zumutest. Aber das ist mir relativ egal. Ich habe ja gesagt, ich bin an der Stelle so richtig stumpf. Das kommt bei mir überhaupt nicht an. Ich verstehe überhaupt nicht, was ihr meint. Ich glaube, dass wir Christen alle massiv an der Stelle ein Problem haben. Ich glaube, dass wir fromme Schwätzer sind an dieser Stelle, in der Tendenz, dass wir sagen, wir vertrauen Gott und faktisch vertrauen wir unserem Besitz. Und ich glaube, dass es eines der geistlichen Probleme ist, warum es keine Erweckung in diesem Land gibt. Weil wir gefangen sind vom Gott Mammon. Okay, die Entlassungspapiere nimmt Hans Prömel entgegen als stellvertretender Gemeindeleiter. Ich halte die Predigt durch. Wenn man anfängt, auf Mammon zu vertrauen, passieren drei Dinge, haben wir gesagt. Der erste Punkt lautet, man hat nie genug. Wer das Geld liebt, bekommt vom Geld nie genug, steht im Prediger 5, Vers 9. Wer den Luxus liebt, hat nie genug Einnahmen. Wer sich auf den Weg Mammon einlässt, wird nie genug bekommen. Er kommt in ein Hamsterrad und wenn er die Geschwindigkeit erhöht, dreht sich das Rad schneller. Er kommt keinen Schritt voran. Keinen Schritt. Wer auf Mammon vertraut, der betrügt sich selbst. Sprüche 18, Vers 11. Da sieht man mal, wo die Bibel ironisch wird. Das Vermögen des Reichen ist eine feste Stadt und wie eine hochragende Mauer, also ein Schutz in seiner Einbildung. Ich finde es so nett, dass die Bibel und das Gott, der hat einen ironischen Grundzug so. Da hat jemand sich eine Traumwelt gebaut. Mammon führt dazu, dass man sich eine Traumwelt baut. Man meint, sicher zu sein. Man meint, ein Reichtum zu haben in seiner Einbildung. Also, wer dem Mammon vertraut, der hat nie genug und er betrügt sich selbst. Und auch der weitere Punkt des sorgenfreien Lebens wird angesprochen in Sprüche 15, Vers 16. Lieber arm sein und dem Herrn ernst nehmen, als reich sein in ständiger Sorge. Ich habe in meinem Bekanntenkreis einige Einkommensmillionäre, die verdienen im Jahr mehr als 1 Million Euro. Und ich dachte früher immer, dass wenn man genügend Geld verdient, dass man ein sorgenfreies Leben haben soll. Man will ja ausgesorgt haben. So ist ja der Punkt. Man will ausgesorgt haben. Ich habe keinen meiner Bekannten, der in dieser Einkommensklasse ist, der ausgesorgt lebt. Sind alle in Sorge. Ein Mieter könnte kündigen, Aktienkurse könnten sich verändern, Investitionen könnten sich nicht rentabel auszahlen. Es könnte irgendwas passieren. Einige, die haben mir dann erklärt, ich habe das ja nicht begriffen, weil ich nicht in so einer Welt groß geworden bin und in ihr auch nicht lebe, in meinem Pastorengehalt. Also ich verdiene keine Million. Das ist auch gut so. Was ich damit sagen will, ich wusste nie, was Liquidität ist, also flüssige Geldmittel. Und ich dachte, die verdienen so viel, die müssen auch immer genug haben. Und irgendwann habe ich begriffen, die haben in so viele Dinge investiert und die müssen jeden Monat so viel Geld machen, um ihre ganzen Investitionen zu bedienen, dass die manchmal gar kein flüssiges Geld haben. Die verdienen zwar Unsummen, aber haben irgendwie nichts auf der Kralle, weil ihr Besitz von ihnen immer mehr Geld will. Das wächst immer mehr und der Bedarf wird immer größer. Einer meiner Bekannten, der sagte zu mir, ich habe jetzt damit aufgehört, ständig da in neue Projekte zu investieren, ich habe da keine Lust mehr. Und dieses ganze Sorgen, dieser ganze Nachdenkapparat, ich will das gar nicht. Ich zahle jetzt meinen Höchststeuersatz und da soll der Staat eben, weiß ich, diese Summe über 50% kriegen. Das ist mir völlig egal. Ich möchte endlich von diesem Druck befreit sein. Da habe ich so gedacht, ich kenne den Druck gar nicht. Weiß gar nicht, wie du lebst. Also ich kenne diesen Druck nicht. Und ich dachte immer, wenn man viel Geld hätte, würde man unbelastet leben können. Es ist genau anders. Man findet kein sorgenfreies Leben, sondern ein sehr besorgtes Leben. Und die Frage, die an der Stelle uns gestellt wird, lautet: Fürsorge oder Vorsorge? Vorsorge oder Fürsorge? Wer dem Mammon vertraut, muss Vorsorge betreiben. Der muss ständig im Vorfeld sorgen, sich ständig Mühe machen, Gedanken machen. Und die Lösung, die Gott uns anbietet, also der erste Therapieschritt heißt: Diene nicht dem Mammon, sondern diene Gott. Das ist die Aufforderung, die wir heute Morgen in diesem Wort der Prophetie gehört haben. Gib dein Leben Jesus Christus. Übertrage die Verantwortung für dein Leben an den Herrn Jesus Christus. Vertraue dich, um es mal altdeutsch zu sagen, seiner Fürsorge an. Und ich glaube, ein Mensch hat nur die Alternative, entweder selber in diesem Druck der Vorsorge leben zu müssen, für alle Eventualitäten vorsorgen zu müssen, oder aufzuatmen und sich der Fürsorge, die Alten haben früher gesagt, der Pflege Gottes anzuvertrauen. Ein Riesengeschenk. Man weiß, da ist jemand, der sorgt für mich. Und das ist der zweite Punkt, der zweite Therapieschritt, um aus den Krallen des Mammons rauszukommen. Der erste heißt: Kläre, wem du dienst. Nicht nur sonntags, nicht nur in einem frommen Gefühl. Kläre mit deinem Leben, wem du dienst. Und der zweite Punkt: Vertraue dich der Fürsorge Gottes an. Gott ist dein Versorger. Vertraue Gott, dass er dich versorgt. Er sagt dir zu, dass er dein Versorger sein will. Und Gott hat gesagt, an verschiedenen Stellen des Neuen Testamentes, er gibt dir, was du brauchst. Und Gott hat an keiner Stelle gesagt, dass er dir immer gibt, was du dir wünschst. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Manche wollen ja Gott zum kosmischen Laufburschen degradieren, denken, er wäre so ein Automat. Man schmeißt so einen Glaubenstaler oben rein und zieht sich unten alles, was man nur irgendwie sich wünscht. Und dann ist man sauer auf Gott, ist beleidigt mit Gott, dass er einem nicht gibt, was man sich wünscht. Ich will das mal ganz deutlich hier in dieser Gemeinde sagen. Gott gibt uns alles, was wir brauchen, aber er gibt uns nicht alles, was wir uns wünschen. Eine harte Lektion, die ich als junger Christ lernen musste. Man hat mir so am Anfang ein Weihnachtsmann-Evangelium nahegebracht auch, dass Gott es gut mit mir meint. Das stimmt auch, aber gut halt in meinem Sinn habe ich das interpretiert. Und gut war, ich war damals Teenager, alles, was mir in den Kopf kommt, wird Gott mir schenken, weil er ist so gut zu mir. Und dann war Gott gar nicht so gut zu mir. Und ich habe eine Menge Dinge nicht bekommen und die ich gebeten habe. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Gott erhört kein Gebet. Und ich war sauer mit Gott und die anderen Christen waren besorgt, dass ich jetzt nicht abfall vom Glauben. Und ich war sauer mit Gott, weil er mir nicht gegeben hat, was ich mir gewünscht habe in dem Moment. Das ist so richtig so eine Teenie-Phase. Manche Christen sind ja so im Teenie-Alter ihres Glaubens stecken geblieben. Die sind zwar in einem Körper schon vielleicht Richtung 80 unterwegs, aber in ihrer Gesinnung immer noch wie ein Teenie. Und Jahre später, als ich über den Punkt nochmal nachdachte, war ich richtig froh, das Gott mir nicht gegeben hatte, was ich mir zu dem Zeitpunkt gewünscht hatte. Denn Jahre später hat sich für mich manches völlig anders dargestellt. Was damals ein großer Wunsch war, wäre mir später eine Riesenlast geworden. Und irgendwann gab es den Punkt in meinem Leben, da bin ich auf meine Knie gegangen und habe Gott gedankt, dass er mir nicht alles gibt, was ich mir wünsche. Das ist ein richtiger Segen. Gott bewahrt mich vor mir selbst. Seid so still, kennt ihr das nicht? Ich meine, Gott könnte ja mal so eine Liste hier irgendwie auf die Leinwand werfen. Von dir, wie viele Gebete du gesprochen hast, von denen du dir wünschtest, du hättest sie nie gesprochen. Weil Gott allwissend ist, hat er das im Vorfeld gesehen, hat gesagt, erhören wir nicht, erhören wir nicht, erhören wir nicht. Unten quengelst du wie so ein Teenie oder schmeißt dich wie so ein Kleinkind in der Trotzphase auf den Boden und trommelst mit den Fäusten. Sagst, Gott, wie kannst du das nur zulassen? Und Gott ist ja so souverän, der bleibt auf seinem Thron sitzen und sagt, der Tag kommt, da wirst du mir noch danken. Und der Tag kam dann in meinem Leben. Ich hätte es natürlich nicht geglaubt in dem Moment. In dem Moment war ich stur und eigensinnig und einfach wie so kindisch, nicht kindlich, sondern kindisch war ich da gewesen. Und heute bin ich so froh, dass Gott mich da anders versorgt hat. Ein Thema war natürlich die Partnerwahl. Ist ja auch für viele junge Leute eine echte Frage. Wer soll denn nun Partner in meinem Leben werden? Und wie schwierig ist das alles manchmal? Und ich habe so sehr erst um die eine, dann um die andere gebetet. Beides hat nicht geklappt. Und die Gebetserhörung, die war die Heike. Und ich muss euch sagen, wir sind jetzt bald, wir sind über 25 Jahre zusammen. Und ich muss sagen, ich bin so froh, dass Gott die ersten beiden Gebete nicht erhört hat. Erst dieses Gebet. Ja, Amen. Aber damals hätte ich das nicht eingesehen. Damals hätte ich das nicht eingesehen. Gott ist mein Versorger. Er gibt mir, was ich brauche, nicht unbedingt das, was ich mir wünsche. Und dann haben wir diesen Vers aus der Bergpredigt. Seht euch die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte, aber euer Vater im Himmel sorgt für sie und ihr seid ihm doch viel mehr wert als Vögel. Da kommt so Gottes Gesinnung rüber, das ist seine Herzensgesinnung. Wenn die Vögel nicht mal sorgen müssen für ihren Unterhalt und ihre Existenz und ihre Existenz gesichert wird durch den Vater im Himmel. Und da sagt Jesus, ihr seid doch viel mehr wert als diese Vögel. Warum dieses Misstrauen? Ich werde dich versorgen. Meine Augen sind offen über dir. Ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Ich werde nicht zu spät kommen. Du bist gezeichnet in meine Hände. Und dann geht Jesus weiter und sagt, wer von euch kann durch Sorgen sein Leben auch nur um einen Tag verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um das, was ihr anziehen sollt? Seht doch, wie die Blumen auf den Feldern wachsen. Jesus sagt, was wollen wir denn durch unser Sorgen bewirken? Können wir unser Leben verändern, verlängern? Was bringt denn dieses ganze Sorgen? Wer von euch hat sich schon mal gesorgt? Kann ich mal sehen? Also ich finde es verrückt mit diesem Sorgen. Ich habe mich auch schon immer wieder mal, habe ich Phasen gehabt, wo ich mich richtig ernsthaft gesorgt habe. Das ist ein Gedanke, du kriegst den nicht los, der nimmt dich gefangen. Auf einmal kreisen deine Gedanken nur noch um diesen Punkt und du tust so und ich tue so, als ob ich das jetzt irgendwie lösen müsste und empfinde mich so auswegslos. In so einer Situation hat mir mal ein Freund eine E-Mail geschrieben, als ich sehr sorgenvoll war und ihm meine Sorgen mitteilte. Und dann schrieb er mir etwas zurück, was ich als Pastor gar nicht gerne gelesen habe, aber trotzdem wahr gewesen ist. Er schrieb mir, Lothar, du hast Gott nicht mit auf deiner Rechnung. Ich habe so Minusposten, 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 Strich, großes Minus. Und mein Freund wollte mir klar machen, Minusposten, 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 Gott plus. Ist der Unterschied. Ich muss ja nicht so ein, manche haben ja gesagt, du musst irgendwie immer nur das Gute bekennen, du musst immer nur das Positive bekennen. Ich halte von so einer Art Christentum nichts, das sich der Realität nicht stellt. Natürlich darf ich sagen, das ist schwierig, das ist schwierig, das ist schwierig, das ist schwierig. Das macht mir Sorgen, das ängstigt mich, das frustriert mich. Ich bin so entmutigt. Natürlich darf ich mit all dem vor Gott kommen. Lest doch mal die Psalmen, die sind voller Klagen. Mancher sagt ja, wenn du sowas aussprichst, dann gibst du ja durch das, dass du es aussprichst, die Macht über dein Leben. Hallo, Gott hat Macht über mein Leben. Mensch. komischer Glaube, der da manchmal unter uns Christen kursiert. Ich habe mal eine Situation miterlebt, da hat dann einer für einen anderen gebetet und ein Dritter unterbricht und sagt, du musst es anders formulieren, sonst hört Gott es nicht. Hallo, haben wir einen doofen Gott im Himmel? Wenn nicht die richtige Vokabel gefunden ist, blickt er es nicht? Die Bibel sagt, der Mensch sieht, was vor Augen ist, nicht erweitert es mal. Der Mensch hört, was vor Ohren ist. Gott aber sieht das Herz. Gott kann doch in unser Herz gucken, er weiß doch, wie wir es meinen. Und er wird immer danach verfahren, wie ich es meine. Ich gehe doch auch mit meinen Kindern, als sie noch kleine Kinder waren, nicht so um und sage, das hast du jetzt nicht aber präzise genug formuliert. Da hat mein Kind gestammelt und konnte nur einen Satz zusammenhängend sagen. Und ich hab als Vater mich zugewandt meinem Kind. Mein ganzes Herz war mit meinem Kind. Und als ich merkte, die Gesinnung ist gut, habe ich immer Wege gesucht, meinem Kind Gutes zu tun. Für mich war die Gesinnung immer wichtiger bei meinen Kindern als die Worte. Manchmal musste ich ihnen beibringen, dass die Wortwahl, die sie von der Schule mit nach Hause brachten, nicht unsere häusliche Wortwahl ist. Das ist ein völlig anderes Thema. Aber wenn meine Kinder in einer Situation waren, wo sie mich brauchten, und dann nicht präzise bis in die Vokabeln, die einzelnen Vokabeln hinaus formulieren konnten, da habe ich doch immer reagiert, weil ich sie liebe. Und so geht auch Gott mit uns an dieser Stelle um. Wir brauchen uns keine Sorgen machen. Der Vater sieht in unser Herz und er liebt uns. Wir haben einen menschenverliebten Gott, der ist durchgeknallt mit uns. Ich weiß auch nicht. Also wenn ich dich angucke, ich weiß auch nicht, warum er dich... Ne? Ich meine, du kannst es jetzt auch der Gerechtigkeit wegen auch umgekehrt sagen, also wenn ich dich angucke, Lothar, dann weiß ich auch nicht. Also, ist ja auch richtig. Also wenn wir uns gegenseitig angucken, wir wissen ja auch nicht, warum Gott mit uns nun Geschichte machen will. Warum er uns bei sich haben will. Gab es denn keine bessere, keine angenehmere Gesellschaft? Ich weiß es nicht, aber der ist irgendwie verknallt. Wie wenn du ein junges Mädchen, einen jungen Kerl verknallt siehst, da könntest du sagen, Mensch, du, aber hast du das nicht und das nicht und das? Das hören die überhaupt nicht. Das ist wie wenn ein Mann sich in ein Auto verliebt, dann kannst du nebendran stehen und sagen, aber im Testbericht steht das. Hört der Mann nicht. Der will das Auto jetzt haben. So sind wir Männer manchmal. Wenn man sich in etwas verliebt, dann wendet sich das Herz einer Person oder Sache zu. Und genau das passiert zwischen Gott und uns. Er wendet sich von Herzen uns zu und sagt, ihr braucht euch doch keine Sorgen machen. Durch Sorgen geschieht nichts. Und dann bringt er dieses Bild das er gleich auf Salomo deuten wird. Er sagt, guckt euch doch die Blumen an, die auf den Feldern wachsen. Heißt es weiter, sie arbeiten nicht und sie machen sich keine Kleider. Doch ich sage euch, nicht einmal Salomo bei all seinem Reichtum war so prächtig gekleidet wie irgendeine von ihnen. Salomo war der prächtigste König von Israel. In seiner Zeit hat das Reich Israel die größte Ausdehnung gehabt. Er war ein Sohn von David und alles, was Gott dem David auch versprochen, aber nicht eingelöst hatte, kam beim Salomo so richtig zur Blüte. Als die Königin von Saba kam, war sie so beeindruckt von dem, was Salomo drauf hatte, sagte sie, nicht die Hälfte hat man mir von dem erzählt, wie prächtig du bist und wie prächtig das Reich ist, in dem du lebst. Und jetzt bringt Jesus für den Juden ein total verständlicher Vergleich. Sagt, dieser Salomo, der schönste, der prächtigste von allen Königen, die es je in Israel gab, er war nicht so prächtig gekleidet wie eine dieser Blumen. Und dann zieht Jesus die Konsequenz daraus und sagt, wenn Gott sogar die Feldblumen so ausstattet, die heute blühen und morgen verbrannt werden, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern? Habt ihr so wenig Vertrauen? Der Vater im Himmel fragt uns, vertraut ihr mir so wenig? Anderen Übersetzungen, ihr Kleingläubigen, habt ihr so einen kleinen Glauben? Er bringt hier die Vertrauensfrage vor uns. Sag, ich sorge für dich. Ich bin deine Sicherheit. Ich sorge für dein Glück. Ich sorge für deine Zufriedenheit. Ein vertrauensvolles Leben ist ein sorgloses Leben. Wenn man seine Sorgen loswerden will, sagt Jesus, muss man Gott vertrauen. Wer Gott vertraut, hat ausgesorgt. Wir lieben Deutschen, die wir so gerne ausgesorgt hätten. Manche würden ja gerne mit 50 schon aufhören und dann ausgesorgt haben und dann nur noch machen, wozu sie Spaß haben. Das wird definitiv ein sehr langweiliges Leben sein. Die Spannung im Leben liegt darin, in diesem Vertrauen mit Gott Abenteuer jeden Tag zu leben. Wer Gott vertraut, der hat ausgesorgt. Und das ist ein Therapieschritt, der vor uns liegt. Wisst ihr, was das Entscheidende in unserem Leben, das können wir ja sowieso nicht durch unsere Finanzen, durch unseren Besitz regeln. Dass unsere Kinder nicht auf Drogen kommen, da hilft kein Geld der Welt, um das zu verhindern. Um unsere Freunde vor dem sicheren Krebstod zu bewahren, wie ich eine meiner Freundinnen jetzt verloren habe, da hilft kein Geld der Welt. Um unsere Kinder vor dem Mobbing in der Schule zu schützen, um Ehen vor der Trennung zu bewahren, da hilft doch kein Geld der Welt. Und um in Familien wieder ein liebevolles Klima wachsen zu lassen, das kann man doch mit keinem Geld der Welt. Alles, was im Leben zählt, was unter dem Strich am Ende bedeutsam ist, kann man sich nicht mit Geld erkaufen. Der Gott Mammon verspricht, was er nicht halten kann. Der Gott der Bibel verspricht, was er hält. Er sagt, vertrau mir, dann wird's dir gut gehen. Dann wirst du sorgenfrei sein. Am Ende ist es eine Vertrauensfrage. Also der erste Therapieschritt, Gott oder Mammon. Und wenn ich dann Gott habe, ist der zweite Schritt, ist er mein Versorger und ich bin sein Diener oder könnte es sein, dass ich als Christ immer noch die Zügel in der Hand habe und Gott soll mir helfen und mir dienen, mich segnen, damit ich in diesem Leben klarkomme. So haben viele Christen Gott auf so eine Stellung irgendwie degradiert. Die sagen, wir hätten gerne dein Fachwissen, deine Lebenserfahrung, du bist ja schon relativ alt, hast viel erlebt. Wir hätten gerne dich mit all deinen Kompetenzen in unserem Leben, aber das Sagen in unserem Leben würden wir gerne noch für uns behalten. Es ist so, wie wenn jemand sagt, so ein riesen Ozeanpott, Gott, dir gehört 98% von diesem Ozeanriesen. Ich will nur das Steuer selbst behalten. Nur so 2 kleine Prozent von diesem Riesenpott, die will ich für mich behalten. Und dann bleibt man als Christ an diesem Steuer stehen und man lenkt den Pott dahin, wo man möchte. Gott sagt, ich will der Steuermann deines Lebens sein. So kann man Gott in seinem Leben haben und ihm doch nicht das Sagen in seinem Leben geben. Und wer anfängt, Gott zu vertrauen, muss diesen Rollenwechsel vollziehen. Er muss sagen, Gott, du sollst das Sagen in meinem Leben bekommen. Der dritte Therapieschritt, der heißt dann Verwalter oder Besitzer. Unsere Rolle muss sich ändern. Wenn wir an diesem Steuerrad stehen bleiben, tun wir doch so, als ob wir der Besitzer wären, der Eigner. Aber unsere Rolle soll sich verändern. Wir sollen Verwalter werden, Haushalter. Uns ist alles anvertraut, aber nichts gehört uns. Uns ist alles anvertraut, aber nichts gehört uns. Wir leben hier ein geliehenes Leben. Und wir tragen Verantwortung für den guten Umgang mit dem, was uns anvertraut ist, mit unserem Körper, unserer Gesundheit, der Schöpfung, dem Besitz, der Intelligenz, unseren Beziehungen. Aber wir leben buchstäblich ein geliehenes Leben. Jeder, der in Grenzerfahrung in seinem Leben kommt, spürt, dass er es nicht festhalten kann. Es gehört nicht ihm, dann entgleitet es ihm. Und alles, was er hatte, worauf er seine Existenz und seinen Wert und sich selbst aufgebaut hat, das entgleitet ihm. Ich habe noch nie einen Beerdigungszug mit einem Möbelwagen hinten dran gesehen. Von John D. Rockefeller, dem reichsten Mann seiner Zeit, wird berichtet, dass als er gestorben war, man zu seinem Chefbuchhalter ging. Es war wohl so ein Journalist. Und der fragte, ich hätte da mal eine Frage. Wie viel hat denn der Herr Rockefeller hinterlassen? Und dann guckte ihn dieser Chefbuchhalter relativ verstört an und sagte lakonisch, alles. Alles. Als der reichste Mann seiner Zeit starb, hat er alles hinterlassen. Es ist ein geliehenes Leben. Es gehört uns nicht. Damit umzugehen, Verwalter zu sein, gute Verwalter zu sein und daraus was zu machen, die Verantwortung zu übernehmen, das ist unsere Aufgabe, die wir haben. So hat sich Gott es für unser Leben vorgestellt. Aber nichts von dem, was wir haben, gehört uns. 1. Korinther 4, Vers 7 lesen wir, alles, was du besitzt, hat Gott dir doch geschenkt. Hat er dir aber alles geschenkt, wie kannst du dann damit prahlen, als wäre es dein eigener Verdienst. Manchmal tun wir so, als ob wir uns das alles verdienen könnten, weil wir so fleißig waren in der Schule, weil wir so toll gelernt haben. Woher hast du die Fähigkeit, im Unterricht Dinge aufzunehmen und zu behalten und umzusetzen, während andere diese Fähigkeit nicht haben? Hast du dir die selber gegeben? Woher kommt dein mathematisches Verständnis, dein technisches Verständnis? Woher kommt deine musikalische Begabung? Hast du dir die selber gegeben? Hast du dafür gesorgt, dass du in diesem Teil der Erde geboren wurdest und all diesen Wohlstand und Luxus der Generationen mitgenießen durftest? Hast du dafür gesorgt, dass wir seit 60 Jahren keine Kriege mehr haben, die das Vermögen, das unsere Eltern aufgehäuft haben, nicht vernichtet worden ist? Meine Eltern waren sehr vermögende Leute gewesen in Siebenbürgen und sie haben ihr kompletten Familienbesitz im Zweiten Weltkrieg verloren. Sie sind in Deutschland angekommen und wurden Flüchtlinge gerufen. Meine Mutter ist groß geworden mit dem Gefühl, ich bin nicht erwünscht. Sie mussten mit null anfangen. Als man ihnen 5000 D-Mark dieser Familie beim Verlust von mehreren hundert Hektar Land und Gut, man hat ihnen 5000 Euro gegeben und dann mussten sie damit leben, dass andere, die schon immer an diesem Ort lebten, sie beneidet hatten um diese 5000 Euro, derweil sie ihren ganzen Besitz nicht verloren hatten. Leute, was soll das? Wer von uns kann sicherstellen, dass wir morgen nicht unseren ganzen Besitz verlieren werden? Wir tun so, als ob das alles in unseren, ob wir uns das verdient hätten, als ob wir einen Rechtsanspruch darauf hätten. Ein Arbeitskollege meines Vaters, mein Vater war Maurerpolier gewesen und in der Zeit, wo aus Südeuropa die ganzen Gastarbeiter in den 60er und 70er Jahren kamen, da kamen auch Jugoslawen. Gibt's ja heute gar nicht mehr, heute hat man nur noch Kroaten und Serben und Kosovo-Albaner. Aber damals gab's noch Jugoslawen. Und da war so einer, der hat sein ganzes Leben als Gastarbeiter in der Arbeitstruppe meines Vaters verbracht und ist jeden Sommer und jede freie Zeit ist er nach Jugoslawien gefahren und hat sich ein Haus am Meer gebaut. Und all sein Geld, er hat hier gelebt, auf engstem, kleinsten Raum, sich jeden Pfennig vom Mund abgespart, das war so eine Formulierung, und hat sich dieses wunderschöne Haus da gebaut mit Meeresblick. Und sein Traum war: Dann, wenn ich in Rente gehe, werde ich in diesem Haus sitzen, den Blick übers Meer genießen und mein Leben in vollen Zügen genießen. Einen Monat bevor dieser Mann in Rente geht, bricht der Balkankonflikt aus. Sein Haus ist eins der ersten, das vollständig zerstört wird. Wir tun so, als ob das alles sicher wäre. Aber die Wahrheit ist, was der Bibelvers aus 1. Timotheus 6, Vers 7 uns sagt. Denn wir sind ohne Besitz auf diese Welt gekommen und genauso werden wir sie auch wieder verlassen. Bist ohne gekommen, wirst ohne gehen. So, was sollen wir in der Zwischenzeit machen? Was ist der konkrete Rat? Wie können wir Verwalter anstatt Besitzer werden? Erstens muss ich den Punkt in meinem Leben klären, bin ich Verwalter oder Besitzer? Nochmal dieses wunderschöne Beispiel, das so viel Resonanz hier findet. Ich nehme mein Kontobuch, meine Auszüge oder mein Sparbuch und ich schaue es mir an und ich sehe diesen wunderbaren Betrag. Und bisher habe ich gedacht, gehört mir, habe ich mir verdient. Nach dieser Predigt solltest du drin haben, wenn du Jesus ernst nimmst, gehört nicht mir, ist mir anvertraut, habe ich nicht verdient, ist mir anvertraut, dass ich einen Job habe, dass ich das Glück hatte, so eine Schule zu besuchen, dass mir so viel Krebs geschenkt worden ist, dass ich zur rechten Zeit diese Investition machen konnte, ist ein Geschenk meines Gottes. Und ich bin in Verantwortung für das, was mir geschenkt ist. Ich bin Verwalter von dem. Und dann gucke ich mir diesen wunderschönen Betrag an und sage, dein Geld, was hast du damit vor? Was soll ich damit machen? Ich will ein richtig guter Verwalter sein. Ich möchte nicht von dieser Erde abtreten im Bewusstsein, ich habe mit dem Geld nicht das Richtige gemacht. Ich habe mit dem Haus nicht das Richtige gemacht. Ich habe mit den Schiffsbeteiligungen nicht das Richtige gemacht. Gott, ich will wissen, was du für mich hast. Ich bin Verwalter. Hier bin ich. Sag mir, was ich zu machen habe. Und dann kommt die Antwort aus 1. Timotheus 6, Vers 17. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, um das wirkliche Leben zu ergreifen. Hier Ratschläge an Verwalter. Wenn dir viel anvertraut ist, werde nicht hochmütig. Werd nicht stolz. Denk nicht, das ist das Produkt deiner Arbeit. Weil du so schlau bist, weil du diese berufliche Position ergattert hast, weil du so toll bist, weil du so fleißig warst, weil du so hart gearbeitet hast, so früh aufgestanden und so spät ins Bett gegangen bist. Du Mustermensch. Alle sollten es machen wie du. Das ist ein sehr hochmütiger Gedanke. Verabschiede dich von diesem Gedanken. Verabschiede dich von diesem Gedanken. Er zerstört dein Leben, er zerstört deine Beziehungen und am Ende zerstört er deine Beziehung zu Gott. So haben wir es in der ersten Predigt aus dem ersten Timotheusbrief gelernt. Sei nicht hochmütig. Hochmütige Menschen, die grenzen sich ab, die erwarten einen Sonderstatus, eine andere Behandlung, Privilegien, die wollen Macht. Man nimmt sich selber wichtiger als die anderen. Aber die Bibel sagt, einer achte den anderen höher als sich selbst. Hey, wenn dir viel anvertraut ist, stehst du in der Gefahr, ein arroganter Schnösel zu werden. Bitte werd kein arroganter Schnösel. Und so Leute gibt es in Gemeinden zuhauf, die haben Anspruch auf Leitungsrollen, die wollen das Sagen haben, die geben ihre Spenden nur, wenn bestimmte Dinge so wenn die Fliesen im Klo gekauft werden, die sie wollen. Das ist so der Klassiker. Als Gemeindeberater, echt, ich sag euch, ich habe manchmal dieses Thema gehabt, ich dachte irgendwie, das ist nur ein Witz. Einander hockt, sagt, ich werde nur meine Spende geben, wenn es so und so gemacht wird. Dann denke ich, hallo, ist es deine Spende? Ich dachte, du bist Verwalter. Und wenn Gott dir sagt, du gibst diesen Betrag, dann gibst du ihn, weil Gott dich zum Verwalter gemacht hat. Du führst dich ja auf wie ein Besitzer. Wie viele Leute in Gemeinden führen sich auf wie Besitzer und versuchen, mit Geld Gemeinde zu steuern? Vergiss es. Du wirst mal ein richtig knackiges Urteil vom lebendigen Gott bekommen, dass du mit seinem Besitz umgegangen bist, als ob es dein Besitz gewesen wäre. Hak's ab. Werd nicht hochmütig. Erste Mahnung. Wie geht man weiter damit um, dass man wirklich Verwalter und nicht Besitzer ist? Zweitens, sie sollen nicht auf die Ungewissheit des Reichtums ihre Hoffnung setzen, sondern Gott auf Gott. Das, was wir gerade entwickelt haben, müssen wir nicht nochmal vertiefen. Reichtum ist ungewiss. Reiche Leute meinen, Reichtum ist gewiss. Das ist eine Lüge. Reichtum ist ungewiss. Es kann ganz schnell weg sein. Wie gewonnen, so zerronnen. Ganz schnell kann es weg sein. Setz deine Hoffnung nicht auf die Ungewissheit des Reichtums. Sondern setz deine Hoffnung auf Gott, der alles reichlich gibt. Das finde ich so interessant, ne? Übrigens, Paulus schreibt diesen Satz in einer Zeit, wo die Gnostiker, das war so eine Gruppe, die das Christentum sehr bedrängt hat, und die gesagt haben, man muss asketisch leben, sein Körper ist nicht wichtig und das Ganze, man muss nur geistig leben. Die waren so super fromme, ne? Aber hier steht, Gott gibt alles reichlich. Genieß es. Genieß es. Gott hat nichts dagegen, wenn du genießt, einen schönen Urlaub genießt, in einem schönen Haus und Wohnung leben wirst, wenn du einen leckeren Tropfen trockenen Rotwein trinkst, wenn du wunderschön essen gehst, wenn du genießt, was Gott dir gibt, wenn du nach Bali fliegst, was einige hier tun oder so. Genieß es, genieß es. Das müssen wir hören, dass Gott uns sagt, er gibt es reichlich zum Genuss. Als Gemeinde dürfen wir nicht so eine asketische Haltung entwickeln nach dem Motto, wenn man sich als Verwalter begreift, nichts soll da für mich überbleiben. Alles immer für Gott, alles immer für Gott. Das stimmt nicht. Gott will nicht 100%. Zunächst, Gott will einfach nur 10% jeden Monat. Mach einen Dauerauftrag. Mehr will er gar nicht. 90% gibt er dir und sagt, genieß es. Finde ich so ein Hammer, dass Christen manchmal mit Gott diskutieren, wie viel sie ihm geben müssten. Gott sagt von vornherein, 90% zu deinem Genuss, reichlich zu deinem Genuss, ist uns noch zu wenig. Wir merken, wenn wir dem Gott Mammon dienen, es ist nie genug. Es ist nie genug. Wie viele Christen kenne ich, die haben nie genug Geld, ihren Zehnten zu geben. Es geht einfach nicht, sagen sie. Ist doch ein Hammer, oder? Ich würde sagen, du lebst auf zu großem Fuß. Wer sich den Zehnten nicht leisten kann, Es gibt eine Ordnung. Rick Warren, dieser bekannte amerikanische Pastor, hat neulich in der Predigt gesagt, fand ich so humorvoll, sagte, wenn du dein Geld bekommst, musst du in folgender Reihenfolge deinen Verpflichtungen nachgehen. Erstens, bezahle Gott. Zweitens, bezahle dich selbst. Drittens, bezahle alles andere. Was meint er? Bezahle Gott, gib Gott das, was ihm zusteht. Gib ihm den Zehnten. Zweitens, bezahle dich selbst, spare. Leg Geld zurück für dich, für Zeiten, wo du es brauchen wirst, spare. Und drittens, bezahle alle deine Rechnungen. So was das Leben kostet und wie es läuft, mach das. Sei niemandem was schuldig, außer der Liebe, sagt die Bibel. Und hier der Punkt, ne? Wir dürfen genießen. Gott gibt es reichlich zum Genuss. Er ist nicht schöpfungsfeindlich. Und dann, und das steht zuerst, gell? Das finde ich auch interessant, jetzt geht's weiter. Ne? Also nicht hochmütig sein, auf Reichtum keine Hoffnung setzen. Jetzt sagt Gott, genieße, ich gebe es reichlich, genieße. Und dann geht's weiter und er sagt dann, tu Gutes, sei reich. Ne? Der Reiche, in was soll er reich werden? Sei reich in guten Werken. Sei freigebig. Boah, ich muss Geld geben. Die wollen Geld. Das sind so arme Kinder in Afrika, die wollen Geld. Mein Geld. Mensch, sei freigebig. Sei mitteilsam. Gebrauch doch nicht alle Zeit deines Lebens für dich. Wir sind so eine infantile, so eine verkindlichte Gesellschaft geworden. So viele junge Leute, die haben gar keine Kraft mehr, anderen was Gutes zu tun. Sie brauchen alles für sich. Ihre ganze Zeit. Immer nur mit sich beschäftigt, von morgens bis abends. Was für ein armes Leben. Gottes Wort sagt, teil dich mit, sei freigebig, sei reich in guten Werken. Und auch für uns als Gemeinde gesprochen, wenn wir alle Energie, alle Kraft, alle Mitarbeit, alle Zeit, alles Geld nur für uns brauchen, dann sind wir eine arme Gemeinde. Ich träume davon, dass wir als Gemeinde den Kindern unserer Stadt dienen können, in irgendeiner Form, wie Gott uns beauftragt. Dass wir in unserem Stadtteil unsere Verantwortung übernehmen. Dass unsere Missionare wissen, wir versorgen sie zuverlässig. Dass Menschen in Not wissen, wir sind für sie da. Ich träume davon, dass wir alleinerziehenden Müttern viel besser helfen. Ich finde das so traurig, dass wir da so wenig Möglichkeiten haben. Aber im Nachdenken über diese ganzen Dinge habe ich gedacht, wir haben viel mehr Möglichkeiten. Wir setzen sie nur noch nicht ein. Vielleicht ändert Gott unsere Gesinnung. Und am Ende heißt es dann hier, auf diese Art und Weise bauen wir uns eine gute Grundlage für die Zukunft, um das wirkliche Leben zu ergreifen. Alles, was hier in dieser Welt abläuft, ist aus Gottes Sicht nicht das wirkliche Leben. Es ist der Vorlauf. Das wirkliche Leben kommt. Dieses Leben geht 40, 50, 60, 70, 80, 90 Jahre, vielleicht sogar 100. Auf jeden Fall gibt es den Tag, wo dieses Leben vorbei ist. Und dann beginnt das wirkliche Leben aus Gottes Sicht. Und er will uns helfen und beibringen, dass wir unser Leben so gestalten, dass es vorbereitet ist für das wirkliche Leben. Werde reich im Blick auf das wirkliche Leben. Baue diesen neuartigen Reichtum. Lebe heute für morgen. Drei Therapieschritte, die uns helfen können, der Habsucht und dem Reichtum zu entgehen, der unser Herz zerstört. Vertraue Gott mit deinem Leben, vertraue nicht auf deinen Besitz. Vertraue Gott in der Form, dass er dein Versorger ist und nicht deine Hilfe, die du in Not mal dazu holst. Lass Gott ans Steuerrad deines Lebens, lass ihn dein Versorger sein. Und drittens, wechsle deine Rollen. Gib die Rolle des Besitzers auf, die erzeugt so viel Sorgen. Werde Verwalter. Gott sorgt für den Nachfluss. Du musst nur verwalten, was er dir gibt. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist so eine Entspannung, die Gott uns damit in Aussicht stellt. Ja, und jetzt, wenn ich euch so angucke, ich würde gerne hier reingehen und fragen, wie sieht's aus? Welcher Therapieschritt wäre für dich dran? Verstehst du? Was ist der nächste Schritt? Was wirst du machen? Was wirst du nach dem Gottesdienst machen? Liebe Gemeinde, es ist so entscheidend, dass wir diese Dinge nicht nur hören, sondern tun. Ich möchte einen kleinen Moment der Stille jetzt einräumen und ich bitte dich, dass du einfach überlegst, welcher Therapieschritt würde mir gut tun? Welcher Therapieschritt würde mir gut tun? Würde es mir helfen, wenn ich grundsätzlich mal kläre, für was ich lebe? Mammon oder Gott? Oder bin ich zweitens in der Situation, dass ich klären sollte, ist Gott, spielt Gott eine Nebenrolle in meinem Leben oder ist er der Regisseur? Steht er am Steuerrad? Lasse ich ihn die Versorgung vornehmen oder bin ich in der Anstrengung, mich zu versorgen? Oder stehe ich vor der Frage, mein Verhältnis zu ändern? Bin ich Besitzer oder Verwalter? Bitte dich einen kleinen Augenblick darüber nachzudenken und deinem inneren Gott eine Antwort zu geben.